DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns gibt es heute folgende Themen. BSE, auch bekannt als Rinderwahn, aus dem Auge, aus dem Sinn. Volkskrankheit, Diabetes und die Rolle der Beta-Zellen.
Für die Zukunft können wir dann reifere Beta-Zellen transplantieren, in der Hoffnung, dass die dann natürlich die richtigen Mengen an Insulin sezernieren.
Und was muss ein Kunstherz alles können?
Zwischen diesen Herzkammern sitzt nun ein Linearmotor, der mit seinen Druckplatten abwechselnd mal die linke und mal die rechte Kammer komprimiert, sodass das Blut abwechselnd dann ausgeworfen wird.
BSE ist auch bekannt als Rinderwahn. Viele werden sich noch an die Bilder erinnern. Rinder, die taumeln, über die eigenen Beine stolpern, Bewegungsstörungen haben und nicht mehr laufen können. Sie hatten BSE. Mitte der 80er Jahre war es zum ersten Mal in England aufgetaucht, Anfang der 90er dann auch in Deutschland. BSE wurde zum Schreckgespenst, zumal es immer wieder um die Frage ging, ob Menschen sich anstecken können. Mittlerweile ist BSE etwas in Vergessenheit geraten. Helmut Nordwig hat sich dem Thema nochmals angenommen.
Im Jahr 1992 sind bereits 36.000 Rinder von der seltsamen Krankheit betroffen. Die Gehirne der Tiere sind löchrig wie ein Schwamm. Sie werden von Eiweißablagerungen zerstört, die offensichtlich infektiös sind. Prionen, also Eiweiße als Krankheitserreger, das ist damals erst seit einigen Jahren bekannt. Übertragen werden sie durch Tiermehl im Futter der Kühe. Was Experten noch nicht wissen, können sich auch Menschen am Gewebe infizierter Rinder anstecken. Der Prion-Forscher Hans Kretschmar sagt damals dem Deutschlandfunk:
Ist grundsätzlich denkbar natürlich. Bei BSE steht der Beweis eigentlich noch aus, weil die ganze Gruppe dieser Erkrankungen durch sehr lange Inkubationszeiten gekennzeichnet ist, bis zu 10 oder 20 Jahren gar. Und BSE wurde zum ersten Mal 1986 in England beschrieben. Also wir haben maximal eine Inkubationszeit von 5 bis 6 Jahren jetzt. Und können eigentlich derzeit keine endgültige Aussage darüber machen, ob es wirklich auf den Menschen übertragbar sein wird oder nicht.
Einige Jahre später zeigt sich, ja, BSE kann auf den Menschen übertragen werden. Aus dem vagen Verdacht von 1992 ist beunruhigende Gewissheit geworden. Insgesamt sind bis heute aber nur rund 200 Menschen an der Schwammkrankheit des Gehirns erkrankt. Die befürchtete Epidemie ist also ausgeblieben. Aber war es das? Für Entwarnung ist es derzeit noch zu früh, meint der Münchner Neuropathologe Armin Giese. In Großbritannien haben Forscher in den letzten Jahren Gewebe von Menschen nach Operationen untersucht, mit einem beunruhigenden Ergebnis.
Aus den Daten schließt man, dass ungefähr einer von 2000 Prionen im Körper hat, dass also quasi eine Durchseuchung von 1 auf 2000 anzunehmen ist. Und die Frage ist, wird das bei allen ausbrechen? Oder gibt es auch vielleicht Verläufe, wo zwar Erreger im Gewebe auftauchen und nachweisbar sind, aber es nie im Laufe des Lebens zur Erkrankung kommt? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob vielleicht die 200 Fälle, die wir schon gesehen haben, Patienten waren, die besonders anfällig sind für einen schnellen Verlauf und die eigentliche Welle noch kommt. Und wir wissen eben nicht wirklich gut, wie das Risiko einer Mensch-Mensch-Übertragung ist.
Viele Fragezeichen also. Die tödlichen Veränderungen, die BSE im Gehirn von Menschen hervorruft, sie ähneln einer sehr seltenen, ebenfalls todbringenden Krankheit, die schon seit fast 100 Jahren bekannt ist. Nach ihren Entdeckern heißt sie Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung. Die Parallelen sind so offensichtlich, dass die durch BSE hervorgerufene Krankheit neue Variante von Creutzfeldt-Jakob genannt wird. Etwa ab dem Jahr 2000 stößt die Forschung auf noch etwas Beunruhigendes. Falsch gefaltete Eiweiße sind auch bei 2 weiteren Erkrankungen im Spiel. Und die treten häufig auf, nämlich Alzheimer und Parkinson. Schuld sind hier aber keine Prionen, sondern mit diesen verwandte Proteine. Und bei denen lässt sich das Verklumpen aufhalten. Jedenfalls im Labor von Armin Giese an der LMU in München, berichtet der Doktorand Martin Bartels.
Wir haben momentan einen sehr interessanten Wirkstoffkandidaten. Hat den griffigen Namen Anle-138b. Das ist eine Substanz, die sehr gut wirkt in Mäusen. Und wir sind da vorsichtig optimistisch, dass das im Laufe der nächsten Jahre auch in klinische Studien dann gehen kann, wenn alles gut geht.
Und wenn es richtig gut läuft, wird daraus ein Wirkstoff gegen Parkinson. Das wäre letztlich ein Ergebnis der BSE-Forschung, in die etwa bis zur Jahrtausendwende viel Geld geflossen ist. Heute muss man schon mit steilen Thesen aufwarten, um Aufmerksamkeit und Mittel für die Forschung über falsch gefaltete Eiweiße zu erhalten. John Collins hat es 2015 getan. Der Neurologe aus London argumentiert, das prion-infizierte Hirngewebe von Creutzfeldt-Jakob-Patienten ist hoch ansteckend und
es gibt einige Fälle, bei denen die Erkrankung durch Hirnhauttransplantationen übertragen wurde. Außerdem können Operationsinstrumente mit Prionen verunreinigt sein. Sie kleben sehr fest am rostfreiem Stahl und überleben die übliche Sterilisation. Auch da gab es etliche Fälle. Jetzt ist die Frage, kann so zum Beispiel auch die Alzheimer-Krankheit übertragen werden?
Zum Glück ist das nicht sehr wahrscheinlich, denn die Eiweißklumpen bei Alzheimer und Parkinson sind bei weitem nicht so infektiös wie die von Creutzfeldt-Jakob-Patienten. Aber ganz sicher weiß das noch niemand und auch sonst sind ja bei den krankmachenden Eiweißen noch viele Fragen offen.
Eine Krankheit, die schon seit langem bekannt ist und auch behandelbar, ist der Diabetes. Wie kaum eine andere Erkrankung wird sie intensiv erforscht. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, Betroffenen das Leben leichter zu machen. Denn die regelmäßige Insulinspritze schränkt das Leben der Diabetiker erheblich ein. Wissenschaftler suchen beispielsweise nach Wirkstoffen, die den Angriff des Immunsystems auf die Beta-Zellen verhindern. Sie produzieren das Insulin. Ein Ansatz, der vielversprechend klingt, denn wenn es funktioniert, würde das Leben der Betroffenen erheblich einfacher und angenehmer. Marian Grosser berichtet.
Wer schon länger Diabetes hat, der kennt das Spiel. Alle paar Stunden muss man sich mit einer Nadel in den Finger stechen und den Blutzucker messen. Dann zieht man mit einer kleinen Spritze Insulin auf und pumpt sich das Hormon in das Unterhautfettgewebe. Natürlich muss man die Menge davor genau berechnen und an die Nahrung anpassen. Das klingt nicht nur unangenehm, das ist es auch. Umso schöner wäre es da, wenn man das Insulin nicht künstlich von außen zuführen müsste, sondern den Körper selbst dazu bringen könnte, wieder mehr davon herzustellen. Ansätze, die körpereigene Insulinproduktion wieder anzukurbeln, die gibt es. Eine wichtige Rolle dabei spielen die sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse.
Die Beta-Zellen sind die Zellen im Körper, die Insulin produzieren und ins Blut abgeben. Das heißt, wenn der Blutzucker steigt, dann schütten sie mehr Insulin ins Blut aus und sorgt dafür, dass der Blutzucker sich wieder normalisiert.
Sagt Bengt Belgert, Forscher am Deutschen Diabeteszentrum und Spezialist für Beta-Zellen. Könnte man die Beta-Zellen ersetzen oder die Unreifen wieder in funktionstüchtige Exemplare verwandeln, käme auch die Insulinproduktion wieder in Gang. Die Patienten müssten es dann nicht mehr spritzen. Die Forschung beschäftigt sich deshalb schon lange mit Beta-Zellen. Zum Beispiel weiß man seit einiger Zeit, dass sie nicht alle gleich sind. Heiko Lickert, Direktor des Instituts für Diabetes- und Regenerationsforschung am Helmholtz-Zentrum München, erklärt das genauer.
Die sind eingeteilt in Zellen, die sehr gut auf Umweltveränderungen reagieren und reifere Beta-Zellen, die wichtig sind, um Insulin zu sekretieren.
Die einen sind also unreif und produzieren kaum Insulin, dafür können sie sich aber vermehren und zu fertigen Beta-Zellen heranreifen. Die ausgereiften Exemplare wiederum sind dann dafür zuständig, in größeren Mengen Insulin herzustellen. Zwischen Diabetes und den Beta-Zellen gibt es also einen unmittelbaren Zusammenhang. Je nach Diabetestyp werden die Beta-Zellen entweder direkt zerstört oder sie entwickeln sich zu unreifen Zellen zurück, die kein Insulin mehr herstellen können. Aber genau das macht sie für die Therapie so interessant. Lickert und seine Arbeitsgruppe ist nun eine kleine Sensation gelungen, denn sie haben eine Möglichkeit gefunden, die verschiedenen Beta-Zelltypen voneinander zu unterscheiden. Mit Hilfe spezieller Marker leuchten die einen unter dem Mikroskop, die anderen nicht. Eine solche Unterscheidung ist bedeutend, denn
dadurch, dass wir jetzt diese unterschiedlichen Beta-Zellen identifizieren können, können wir unterschiedliche Eigenschaften von diesen Beta-Zellen ansteuern. Zum Beispiel können wir das Zellwachstum besser verstehen, können sie dann molekular und auch zellulär untersuchen.
Die Forscher können auf diese Weise viel über die Unterschiede zwischen reifen und unreifen Beta-Zellen lernen. Das ist wichtig, um einmal Therapien zu entwickeln. Denn bei einer bloßen Beobachtung soll es auf Dauer nicht bleiben.
Was uns jetzt natürlich am meisten interessiert, ist, wie können wir unreife Zellen in reife Zellen überführen? Was sind die Signale dafür? Gibt es Wirkstoffe, die das leisten?
Würde man solche finden, wäre das ein großer Schritt für zwei Behandlungsansätze bei Diabetes. Der eine ist die sogenannte Regenerationstherapie. Hier möchte man unreife Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse des Patienten durch Medikamente dazu bringen, sich in voll entwickelte zu verwandeln, also zu regenerieren. Bei der Zellersatztherapie züchtet man reife Beta-Zellen dagegen außerhalb des Körpers an, um sie dann dem Patienten einzupflanzen. Noch gibt es da aber ein Problem, wie Bengt Belgert erklärt.
Wir können Stammzellen mit komplizierten Methoden dazu bringen, zu so einer Art Beta-Zelle zu werden. Das funktioniert bereits in der Zellkulturschale, aber diese Beta-Zellen sind noch nicht fertig. Die sind sozusagen auf so einer Vorstufe. Das heißt, sie produzieren noch nicht so viel Insulin. Wir können den Zellen noch nicht beibringen, dass sie wirklich absolut Beta-Zellen sein sollen.
Aber genau das könnte dank der Ergebnisse vom Helmholtz-Zentrum einmal möglich sein. Je besser die Forscher die Prozesse verstehen, die bei der vollständigen Reifung einer Beta-Zelle ablaufen, desto besser können sie sie imitieren.
Für die Zukunft können wir dann reifere Beta-Zellen transplantieren, in der Hoffnung, dass die dann natürlich die richtigen Mengen an Insulin sezernieren.
Diese Zukunft ist aber noch ein gutes Stück entfernt. Denn so toll die neuen Erkenntnisse auch sind, bis man die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, für die Therapie beim Menschen einsetzen kann, wird es noch dauern.
Auch das Kunstherz ist bei weitem noch nicht ausgereift. Das Herz ist unser zentrales Organ, verantwortlich für unseren gesamten Kreislauf, für unser Leben. Wenn unser eigenes Herz versagt, hilft oft nur eine Herztransplantation, aber oft dauert es lange, bis ein Spenderherz gefunden ist. Während dieser Wartezeit kann ein mechanisches Pumpsystem implantiert werden und das kranke Organ dabei unterstützen, das Blut im Kreislauf weiter zu pumpen. Mehr dazu von Jochen Steiner.
Es gibt momentan nur ein Kunstherz auf dem Markt. Beim Produkt des US-Unternehmens Syncardia pumpt ein Kompressor über zwei Schläuche Luft in die beiden künstlichen Herzkammern. Mit 72 Dezibel allerdings recht laut, was manche Patienten stört. Die Luft bewegt abwechselnd zwei Platten, die das Blut aus den Kammern drücken. Die zwei Schläuche treten aus der Bauchdecke der Patienten aus, was die Gefahr einer Infektion birgt. Auch ist die Bewegungsfreiheit der Patienten eingeschränkt. Trotz dieser Nachteile hat das Syncardia-Kunstherz vielen Menschen das Leben gerettet, die dringend, aber zunächst vergeblich auf ein Spenderorgan gewartet haben. Bislang hat es in Patienten bis zu 5 Jahren gearbeitet. Es ist nichts für die Ewigkeit. Die Patienten bleiben auch nach einer Implantation weiter auf der Liste für ein Spenderorgan. Wissenschaftler tüfteln seit einiger Zeit an neuen Kunstherzen, die leise und viele Jahre arbeiten sollen und bei denen die Infektionsgefahr deutlich verringert ist. In einem Industriegebiet außerhalb von Paris stellt das Unternehmen Carmat künstliche Herzen her.
Unser Kunstherz besitzt 4 Herzklappen und Membranen aus einem natürlichen Material, und zwar aus dem Herzbeutel von Kälbern. Das ist biokompatibel, was bedeutet, dass die Reaktionen des Blutes und des Patienten insgesamt abgemildert werden. Er wird weniger von den Medikamenten einnehmen müssen, die verhindern sollen, dass sich ein Blutgerinnsel bildet.
Piet Jansen ist der medizinische Leiter bei Carmat. Das etwa 900 Gramm schwere Kunstherz funktioniert ganz ähnlich wie ein natürliches Herz und kann sich den unterschiedlichen Bedürfnissen des Patienten anpassen, genauso wie es das menschliche Herz auch macht, etwa beim Treppensteigen. In Frankreich setzt man dabei auf Sensoren und viel Elektronik.
Der Apparat kann dadurch Druckveränderungen wahrnehmen und bei Bedarf schneller pumpen.
9 bis 10 Liter Blut pro Minute strömen durch das Carmat-Herz, beinahe geräuschlos, ganz im Gegensatz zum Syncardia-Kunstherz. Das Carmat-Herz erhält seine Energie über Akkus, die per Kabel mit dem Kunstherz verbunden sind. Erst in einer späteren Version soll es mittels Induktion kabellos mit Energie versorgt werden. Damit wäre das Problem möglicher Infektionen an den Eintrittsstellen von Schläuchen und Kabeln gelöst. Im Dezember 2013 implantierten Ärzte das erste Carmat-Kunstherz in einen Menschen. Bis Dezember 2015 folgten 3 weitere Operationen.
Was wir aus dieser ersten Studie gelernt haben, ist, dass das Kunstherz funktioniert im Menschen. Es versorgt die Organe der Patienten mit ausreichend Blut. Die Patienten haben sich nach dem Eingriff den Umständen entsprechend erholt. 2 von ihnen konnten sogar mit unserem System nach Hause gehen.
Die 4 Patienten überlebten nach der Operation zwischen 3 Wochen und 9 Monaten. Sie waren schwer herzkrank. Die gewonnene Lebenszeit ist deshalb noch wenig aussagekräftig. Piet Jansen und sein Team haben nun eine 2. klinische Studie geplant. Danach wären genügend Daten gesammelt, um eine Marktzulassung für Europa zu beantragen. Ende 2017 soll es soweit sein. Auch in Deutschland wollen Wissenschaftler mit einem voll implantierbaren Kunstherz den Durchbruch schaffen. Das Reinhard ist ihre Entwicklung.
Das Reinhard ist insofern ähnlich aufgebaut wie das natürliche Herz, dass wir zwei Herzkammern haben, die linke Seite und die rechte Seite. Zwischen diesen Herzkammern sitzt nun ein Linearmotor, der mit seinen Druckplatten abwechselnd mal die linke und mal die rechte Kammer komprimiert, sodass das Blut abwechselnd dann ausgeworfen wird.
Thomas Finocchiaro arbeitet am Helmholtz-Zentrum für biomedizinische Technik in Aachen. Das von ihm mitentwickelte Kunstherz kommt ganz ohne Sensoren aus, kann sich aber dennoch den unterschiedlichen körperlichen Belastungen der Patienten anpassen. Eine kleine Steuereinheit, die ebenfalls implantiert wird, registriert, mit wie viel Kraft der Motor arbeiten muss. Er bewegt sich dann zum Beispiel schneller, wenn der Patient Treppen steigt. Auch das Reinhard wird durch elektrische Energie angetrieben, arbeitet also sehr leise. Im Jahr 2020 soll eine klinische Studie starten, frühestens 2023 die Zulassung beantragt werden. Mediziner sehen beide Kunstherzen als vielversprechend an, doch es bleibt abzuwarten, wie lange und wie gut sie tatsächlich schwerherzkranken Patienten helfen können.
Das war's für heute. Mehr Informationen zu Medizin und Gesundheit finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spektrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und hoffentlich bis bald.